Die Musik ist ein ganz wesentlicher Faktor, eine ganz wesentliche Facette in Wolfs Biografie. Sein Großvater war Flieger, er hat es schon erwähnt. Und das Fliegen liegt auch ihm im Blut, auch wenn er seinen Großvater nicht mehr kennenlernen konnte. Sein Vater war Physiker. Auch das merkt man fast täglich, weil es gibt keinen Computer, kein irgendwie geartetes technisches Gerät, was er nicht am liebsten sofort auseinandernehmen und ganz genau durchsuchen wollte, um rauszufinden, wie es denn jetzt funktioniert oder wie man es vielleicht dazu bringen könnte, anders zu funktionieren. Und seine Mutter war Musikerin. Und von Musik ist er geprägt. Käthe van Dricht war Organistin am Bremer Dom und diese Kirche war das zweite Zuhause und die Spielwiese von Wolf als Kind. Zum 100. Geburtstag von Käthe van Dricht im Jahr 2009 gab es eine große Feier in Bremen, im Bremer Dom, und die wurde mitgestaltet von einer Frau, die sich auch dieser berühmten Organistin ganz besonders intensiv annimmt. Karin Gastell. Karin Gastell ist freischaffende Konzertorganistin und Chorleiterin und sie wird über Käthe van Dricht promovieren. Und das ist natürlich ihre ganz persönliche und ganz intensive Beziehung zu Wolf, dass sie darüber reden. Sie hat ihre Ausbildung an der Hochschule für Künste in Bremen genossen, Kirchenmusik, Orgel. Ihr Anliegen ist es, Tradition und Moderne miteinander zu verbinden, generationenübergreifend zu arbeiten und interdisziplinär. Ihre Schwerpunkte sind die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts und da insbesondere die Musik von Komponistinnen.
Lieber Wolf, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, Sie für eine kurze Weile in die Welt der Orgelkunst zu entführen. Dazu habe ich gleich eingangs zu den Sternen gegriffen und Ihnen aus Bachs Spätwerk aus dem vierten und letzten Teil der Klavierübungen Musik eingespielt. Gewidmet ist die Aria mit verschiedenen Veränderungen, besser als Goldberg-Variationen bekannt, den Liebhabern zu Gemütsergötzung. Käthe van Tricht hat diese Aufnahme 6 Jahre vor ihrem Tod in einer Bearbeitung für Orgel im Bremer Dom eingespielt. Wie noch zu zeigen sein wird, verbindet das Variationswerk nicht nur Käthe van Tricht und Bach miteinander, sondern auch uns Gäste dieses Symposiums im Quodlibet der letzten Variation, die Sie am Ende hören werden. Die Pionierkarriere Käthe van Trichts beginnt 1934 mit einem sensationellen Debüt beim Deutschen Bachfest in Bremen. Sie vollendet sich in einer fast 7 Jahrzehnte währenden Laufbahn, die von den Brüchen und Widersprüchen des 20. Jahrhunderts mehrfach erschüttert wird. Als erste Frau, die in Bremen ein hohes musikalisches Amt bekleidet, als sogenannte Vierteljüdin denunziert, muss sie um ihre Position am Bremer Dom mehrfach kämpfen. Öffentlich weithin sichtbar ist ihr Schaffen als erste reisende Organistin Deutschlands. Nicht nachdenken, wie es damals wohl war, fühlen, wie es gewesen sein muss. So hat in der Süddeutschen Zeitung der bekannte Musikkritiker Walter Panofsky Käthe van Trichts Bachspiel 1947 charakterisiert. Im Münchner Sophiensaal hatte sie die Aria mit Veränderungen auf dem Klavier vorgetragen. Nicht nachdenken, sondern fühlen. Dieses musikalische Denken, oder vielleicht kann man auch sagen, dieses musikalische Empfinden, steht im größtmöglichen Gegensatz zu der heute weit verbreiteten Auffassung, nach der vor allem die historische Information die Grundlage für die Aufführung alter Musik bildet. Die beiden Perspektiven, Übertragung in die Gegenwart und Erfassen aus der Zeit des Entstehens, scheinen sich zunächst völlig auszuschließen. Der sich im letzten Jahrhundert verändernde Blickwinkel kommt in der Musik einem Paradigmenwechsel gleich. Ob und wenn wie die diametralen Auffassungen voneinander profitieren können, ist für mich eine relevante Frage. Käthe van Tricht, so haben es Zeitzeugen berichtet, hat die aufkommenden neuen Ideen offen und interessiert wahrgenommen. Aber bis an ihr Lebensende hat sie das romantische Bachspiel tradiert, weiterentwickelt und in ihren späten Einspielungen der 80er und 90er Jahre dokumentiert. Sie ist einen ganz eigenen, gegenläufigen Weg gegangen und hat damit viele Menschen fasziniert. Den Titel »Persönliche Grenzerfahrung« hat mir Wolf Siegert vorgeschlagen. Da ich Ihnen heute nicht den Abschluss meiner Arbeit präsentiere, sondern über den Beginn meiner Forschung spreche, möchte ich zunächst einen vorsichtigen Weg wählen, um diese zu erfassen. Mit ihrer Orgelkunst hat Käthe van Tricht Grenzen gesprengt, In ihrem Leben hat sie Grenzen akzeptieren müssen. Werdegang und Schaffen der Künstlerin können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Ein großes Beschreibungsfeld liegt vor mir, in dem sich wissenschaftliche und künstlerische Fragen gegenseitig durchdringen. Mich persönlich fasziniert, dass Käthe van Tricht eine eigene Ästhetik gebildet hat, die gegen den Strom der Zeit schwimmt. Es gibt kein künstlerisches Konzept, keine geplante Karriere, stattdessen eine unglaubliche Begabung, die immer wieder Unberechenbarkeiten ausgesetzt war, auf die sie mit schneller Reaktionsfähigkeit geantwortet hat. Zum jetzigen Zeitpunkt kann über die Hintergründe der einschneidenden Krisen ihres Lebens nur spekuliert werden. Bekannt sind nur Berichte der Zeitzeugen. Es gibt fast keinerlei Forschungen zu Käthe van Tricht oder über die Rolle der Dommusik in der NS-Zeit. Wie kann ich also heute in diesem Symposium angemessen sprechen? Ich habe mich entschieden, Ihnen zunächst die Vita aus dem Booklet der posthum erschienenen CD »Hommage an Käthe van Tricht« vorzulesen. Ich weiß nicht, ob Käthe van Tricht den Text des Bremer Musikhistorikers Klaus Blum kannte, aber ich vermute, dass sie ihn gern gehört hätte, da Blum immer wieder Originalzitate der Künstlerin verwendet. Jeder, der Käthe kannte, wird sie hier wiedererkennen. Käthe van Tricht, geboren 1909 in Berlin, gestorben 1997 in Bremen, wuchs als Tochter eines aus den Niederlanden zugewandten Kapellenleiters in Bremen heran. Nach dessen frühen Tode schlug sich die Mutter als Vermieterin durch. Zwar lernte Käthe van Tricht früh Klavier spielen und durfte im Domchor singen, das junge Mädchen aber war, Zitat, keine gute Schülerin, weil man sie zu Musik zwang, die ihr zunächst gar nicht zusagte. Lustige Lieder und Tanzmusik lagen ihr doch viel näher. Und das verdammte Bachüben, wenn draußen die anderen Kinder spielten. In den 20er Jahren konnte man in Bremen eine staatliche Musiklehrerprüfung ablegen. Als Käthe van Tricht sich dafür anmeldete, entdeckte sie, dass eine solche Prüfung auch für Orgel möglich sei. Da Domkantor Nössler ihr auch das Orgelüben gestattet hatte, meldete sie sich flugs auch dafür an. Sie bestand nicht nur, sondern bekam ein Stipendium angeboten, das aber so klein war, dass sie es nicht annehmen konnte, weil keine weiteren Mittel zur Verfügung standen. Dafür fand sie mit 19 Jahren ihre erste kleine Organistenstelle im Stadtteil Walle. Hier begann sie sich Repertoire zu erarbeiten. Als 1930 Richard Liesche das Domkantorat übernahm, entdeckte er die, Zitat, Kleine und zog sie zu seinen Konzerten hinzu. 1933 wurde die zweite Organistenstelle am St. Petridom ausgeschrieben und Käthe van Tricht bewarb sich erfolgreich. Durch Liesche in jeder Weise gefördert, wurde sie 1934 beim Bachfest zur Nachwuchssensation als Organistin und Cembalistin. Sie begriff, dass sie Ausbildungsdefizite aufzufüllen habe und ging mit einem Stipendium der Bremischen Landeskirche ans Leipziger Konservatorium, um die für eine ordentliche Organistin für unumgänglich gehaltenen theoretischen Fächer zu studieren und bei Karl Straube sich den, Zitat, letzten Schliff zu holen. Besonderes Gewicht in diesen 9 Monaten in Leipzig gewannen die pianistische Ausbildung und das Gesangsstudium. Alle wollten das Fräulein Käthe zu ihrer Meisterschülerin machen. Die theoretischen Fächer machten sie, Zitat, so schwach, dass sie auf eine, Zitat, ganz verrückte Idee kam. Als sie erfuhr, in Berlin könne man das gleiche Examen mit, Zitat, mehr Praxis und weniger Theorie bestehen, was natürlich nicht stimmte, büxte sie heimlich nach dort aus, machte das Examen, fuhr nach Leipzig zurück und bestand auch dort. Ab hier zitiert Blum einen längeren Originalton. Als ich nach der letzten Unterrichtsstunde Straube nach Hause begleitete, musste es heraus. Ich sagte ihm, dass ich aus lauter Angst, in Leipzig durchzufallen, nach Berlin gefahren bin. Daraufhin blieb Straube stehen und ich habe ihn noch nie so lachen gehört. Erst später ist mir klar geworden, dass ich ja zur großen Konkurrenz gegangen war. Die beiden bestandenen Prüfungen haben Liesche übrigens in keiner Weise beeindruckt. Dass ich aber auf der Heimfahrt nach Bremen noch schnell das Sportabzeichen gemacht habe, das hat er mir hoch angerechnet. In Leipzig hatte sich die NS-Studentenschaft für ihren Ahnenpass interessiert. Es stellte sich in Bremen heraus, dass der leibliche Vater nicht rein arisch war, was aber in Leipzig durch den Kommilitonen Duckwitz erfolgreich vertuscht werden konnte. Käthe van Tricht musste daher, Zitat, unauffällig durch die folgenden Jahre kommen, damit ihre Existenz nicht infolge eines Stellenwechsels mit neuerlichem Ahnennachweis gefährdet wurde. Daher konnte sie Bremen nicht verlassen und übernahm 1943 Korrepetitionsaufgaben am Theater. Außerdem wurde sie mehrmals zur musikalischen Betreuung als Sängerin und Pianistin hinter die Fronten geschickt. Nach Frankreich, Holland, Belgien, Italien und Russland. Im Rahmen einer solchen Wehrmachtsbetreuung lernte sie ihren späteren Mann kennen, den sie nach dem Zweiten Weltkrieg heiratete. Nachdem sie ihre beiden Söhne auf die Welt gebracht hatte, begann Käthe van Trichts eigentliche Karriere als reisende Organistin, die sie durch Europa und nach Übersee führte, Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen zeitigte. Klaus Blums liebevolle Beschreibung ihres Lebens endet mit einer Würdigung, die ahnen lässt, dass er nicht alles preisgibt, was er weiß. Dieser Abriss eines Lebenslaufs lässt nur andeutend erkennen, aus welcher Enge, unter welchen Einengungen sich diese Frau zu entwickeln hatte. Härteste Arbeit ist noch nie einem erfolgreichen Musiker, ganz gleich welchen Geschlechts, erspart geblieben. Hier aber kommen so widrige Lebensumstände hinzu, dass nur ein Mensch unbrechbarer Vitalität zu überleben vermochte. Das kennzeichnet das Spiel der Käthe van Tricht. Laut Zeitzeugen stellt die Denunziation und die anscheinend gleichzeitig erfolgte Abwendung ihres Mentors Richard Liesche eine schwerwiegendere existenzielle Krise dar als die Frage nach dem Ahnenpass in der Studentenzeit. Zu prüfen ist sogar, ob ein diskriminierendes und oder missbräuchliches Verhalten des Mentors vorliegt. Zum selben Zeitpunkt scheint bereits der Grundstein für ihre zweite Demütigung gelegt zu sein, die berufliche Ungleichbehandlung gegenüber dem Domkantor Richard Liesche. Nach dem Krieg führt ihr Mann Wolf Siegert 2, vielleicht sind es sogar 3 Prozesse gegen die Verwaltung der evangelischen Kirche. Offenbar wird sie während der gesamten Anstellung am Bremer Dom nicht entsprechend ihrer Qualifikation entlohnt. Ihre Verbitterung schlägt sich unter anderem darin nieder, dass sie den Dom nach ihrer Pensionierung nicht mehr betreten will. Das Anstellungsverhältnis während der insgesamt 40-jährigen Tätigkeit ist bis heute nicht geklärt. Es gibt viele weitere Fragen, die nach Antworten drängen. Zum Beispiel die Gleichschaltung der bremisch-evangelischen Kirche bewirkte eine Funktionalisierung der Dommusik. Inwiefern die amtierenden Dommusiker auf die musikalische Gestaltung von beispielsweise Nazi-Aufmärschen im Dom Einfluss genommen haben, ist nicht bekannt. Zeitzeugen mutmaßen, dass Käthe van Tricht in den Anfängen ihrer Karriere dem NS-Regime gegenüber positiv eingestellt war. Sind die Spekulationen über das sogenannte Zweckverhalten haltbar? Klaus Blum hat in seiner Vita 2 Würdigungen nicht erwähnt, die ich noch nennen möchte. 1984 wird ihr in Bremen zum 75. Geburtstag die Senatsmedaille für Kunst und Wissenschaft verliehen. Kurz vor ihrem Tod erhält sie das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Angesichts ihrer extrem negativen Erfahrung mit dem NS-Regime als auch mit der Amtskirche stellt sich die Frage, woher Käthe van Tricht ihre künstlerische Kraft für ein 7 Jahrzehnte ununterbrochen währendes Schaffen genommen hat. Oder anders formuliert, welche Erfahrungen haben ihr Schaffen dabei geprägt? Ich fasse einige Aspekte zusammen. Als Quereinsteigerin schafft sie es von ganz unten nach ganz oben. Sie verfügt über ganz andere Ressourcen als ihre Kollegen, kommt von der Tanzmusik und der freien Improvisation an der Kinoorgel. Sie ist eine Nachwuchssensation. Nur 9 Monate Studium genügen ihr, um sich wohlgemerkt nach der Entdeckung den letzten Schliff bei Straube abzuholen. Aber es gibt auch diese Erfahrung. Gerade von den Nazis zur vorbildlichen deutschen Musikerin gekürt, muss sie im nächsten Augenblick um ihre berufliche Existenz bangen. Sie gilt als erste deutsche Domorganistin, wurde aber nicht entsprechend ihrer Qualifikation honoriert. Sie bereitet als Pionierin den Weg für Frauenkarrieren in einer Männerwelt. Aber anders als die meisten gleichrangigen männlichen Kollegen wurde sie noch nicht gewürdigt. Ein Ziel der künstlerisch-wissenschaftlichen Forschung ist es, Käthe van Trichts Orgelkunst wieder präsent zu machen und dabei auch aus ihrer konkreten künstlerischen Herangehensweise zu lernen. Nach der Frage, wie hat sie Orgel gespielt, welche Klangwelt hat sie sich gesucht, welche Tempi-Artikulationen hat sie gewählt, stellt sich die Frage, was können wir Organisten von dem, was sie unserer Aufführungskultur entgegensetzt, lernen und weiterführen? Am Ende der Forschung wird ein Konzert stehen, das dies versucht, ausgehend von der historisch informierten Spielpraxis ihrer Aufführungsästhetik. Lieber Wolf, ich möchte dir danken, dass du mich an diesen Tag eingeladen hast. Ich stecke in einer Phase, in der mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben werden können. Über das musikalische Empfinden im Zusammenhang mit der Ästhetik der Interpretation sprechen wir Musiker nur sehr selten. Heutzutage verfügen wir dank der historisch informierten Spielpraxis über ein enormes Wissen, das uns hilft, ein Repertoire von mehr als 600 Jahren aus der Zeit des Entstehens zu erfassen. Die Superinformation macht Unglaubliches möglich. Aber sie nimmt uns Musikern meines Erachtens nicht die Aufgabe ab, unsere interpretatorischen Spielräume zu erkunden im Nachschaffen von Musik. Ich bin sehr gespannt, welche Ideen sich für meine Diskussion aus den Diskussionen der anderen Disziplinen hier heute ergeben. Abschließend hören Sie die letzte der 30 Veränderungen, das Quodlibet, das vielleicht nicht nur Käthe van Tricht und Bach miteinander verbindet, sondern auch uns alle in einer besonderen Form. In einem Quodlibet werden Melodien oder deren Fragmente gleichzeitig übereinander oder nacheinander gesungen, als ein buntes Durcheinander oder ein gesungenes Miteinander. Ein musikalisches Fricassé, wenn man das Wort Quodlibet ins Französische übersetzt. Bei den Familienfesten Bachs war es üblich, so zu feiern und so zu singen. Zwei schelmische Lieder verwendet Bach an dieser Stelle. Ich bin so lang nicht bei dir gewesen. Ruck her, ruck her, ruck her. Und hätte meiner Mutter Fleisch gekocht, so wäre ich länger blieben. Ich folge der Interpretation eines befreundeten Theologen, nach der die Goldberg-Variationen ein Quodlibet des Lebens sind, das uns Freud und Leid, Gutes und Böses, Glück und Unglücklich gleichzeitig oder nacheinander erfahren lässt. Aus ihnen kann man vielleicht lernen, ein Tausendkünstler, ein Quodlibetarius oder eine Quodlibetarier zu werden. Dass Käthe van Tricht eine Tausendkünstlerin war, die allen Brüchen und Widersprüchen ihrer Zeit getrotzt hat, daran besteht für mich kein Zweifel. Vielleicht hat sie die Goldberg-Variation deswegen so gern und ein Leben lang gespielt. Den Liebhabern zur Ergötzung des Gemüts.